Bevor jetzt gleich die Jubiläumsepisode 350 startet, ein ganz kurzer Hinweis in eigener Sache. Heute ist der 24. Januar 2022 und heute Abend findet einmalig das Webinar statt, in dem wir uns darüber unterhalten, wie Sie Ihre Ziele erreichen können. Wirklich und sicher erreichen können. Meine Idee ist, dass ich Ihnen dabei helfe, dass Sie 2022 zu Ihrem Jahr machen. Melden Sie sich auf leben-führen.de an. Das Webinar ist kostenlos heute Abend 21 Uhr. Es gibt keine Aufzeichnung. Und am Ende des Webinars gibt es auch noch die Möglichkeit, Fragen an mich zu stellen. Vielleicht habe ich schlaue Ideen und vielleicht kann ich Sie ein bisschen motivieren, bis 2022 so richtig zu Ihrem Jahr zu machen. Und damit geht's jetzt los. Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell sicher, dass du erreichst, was du willst.
Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast, dem offiziellen Podcast der Leadership Stars Community. Für Führungskräfte, die in immer weniger Zeit immer mehr erreichen wollen. Mit mir, Bernd Gerob. Heute habe ich einen ganz tollen Gast da, einen fantastischen Gast. Sein Name, Olaf Kapinski. Olaf! Es sind auch schon ganz viele Fragen reingekommen von Podcast-Hörern und deswegen fangen wir doch direkt mit den Fragen an.
Fangen wir an. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
gerne, Olaf, gerne.
Freue mich.
Heute ist ja auch die 350. Folge, von daher passt das ja auch. Also, und da kommt auch schon die erste Frage und zwar von der Marion Kinner. Und die fragt, ob du den Simon Sinek's Ansatz Frage immer erst warum kennst. Und wenn ja, in welcher Art diese Frage dein Leben beeinflusst hat.
Ich glaube, das können wir abkürzen. Wer im Leben für einen Podcast schon ein bisschen dabei war, weiß, dass meine erste Frage ist, warum? Die Leadership Stars wissen es mittlerweile immer, wenn irgendwie sich irgendeine Diskussion festgefahren hat, kommt von mir, okay, was willst du wirklich erreichen? Was ist dein wirkliches Ziel? Also Simon Sinek hat marketingtechnisch diese Frage nach dem Why perfekt inszeniert. Und ich glaube, er ist auch der Erste, dass man so richtig extrahiert hat, so richtig mal rausgewrungen hat aus diesem Ganzen. Was tun wir hier eigentlich? Und weggekommen ist vom Tun, Tun, Tun hin zu, was wollen wir eigentlich erreichen? Also ja, ich habe It Starts With Why, glaube ich. Also die Bücher habe ich nicht gelesen. Ich habe allerdings,
du bist ja eher visuell veranlagt und hast dann
ich bin irgendwann über TED Talk mit dem gestolpert, wo ich dachte, ah, TED Talks ist wieder so ein Laberzeug, so langatmig. Machte ich den an und der so, ja, und dann hörte ich mir so beim meinem Unterbewusstsein beim Reden zu und ich dachte so, genau. Also, Frage beantwortet. Also, ja, der Typ ist, also diese ganze Idee des Warums, das ist so. Antrieb,
dass ich und in welcher Art hat er dein Leben beeinflusst?
Ja, also wir sind jetzt in der 350. Episode, die letzten Episoden, da ging es um so Geschichten wie Ziele erreichen und so weiter und so fort. Und ich nehme für mich in Anspruch, dass ich das Warum bin ich hier nicht mehr als esoterische Kids-Frage habe, sondern ich habe für mich da auch eine Antwort drauf. Viele Dinge tue ich nicht, oder tue ich auch gerade nicht, weil ich kein Warum dafür habe. Und ganz viele Dinge tue ich, die keiner versteht, die tue ich auch, weil ich ein Warum dafür habe. Mhm. Also das hat schon, also die Selbstständigkeit, die Tatsache, dass wir hier, hör mal, 350 Episoden Podcast.
So lange sind wir noch nicht mit den
Okay, wir haben noch ein paar Generationen. Also aber 350 Episoden Podcast. Ich würde mal sagen, damit spiele ich schon irgendwie oben auf dem Olymp, zumindest von der Anzahl der Podcasts, mit von der Menge her. Und 7 Jahre ist dann auch schon irgendwie was. Also da habe ich ein klares warum ich das tue. Und das ist genau der Grund, warum wir hier sitzen.
Hier habe ich auch noch eine sehr schöne Frage, die würde ich auch wirklich. Viele haben die Fragen ja eingereicht und wir verwenden nur vielleicht ganz kurze Ausschnitte daraus, weil doch sehr viel geschrieben wurde und ich versuche immer, das so ein bisschen zusammenzufassen. Aber bei dieser Frage, die möchte ich gerne vorlesen, weil sie sehr gut passt. Also, sie kommt von der Verena Weißel. Lieber Herr Kapinski, ich höre wahnsinnig gerne Ihren Podcast und empfehle diesen mit großer Passion an Freunde und Kollegen weiter. Deshalb fällt es mir etwas schwer, Sie zu duzen. Da schwingt momentan einfach sehr viel Ehrfurcht mit. Liebe Verena, Vergiss das mit der Ehrfurcht. Ich kenne den Olaf. Brauchst du nicht. Was mich interessieren würde, wäre, wie organisieren Sie sich ganz konkret, also Ihren Tag, Ihre Woche, Ihr Jahr, sodass Sie Arbeit, Familie, all Ihre vielen Projekte unter einen Hut bekommen? Olaf.
Ja, das ist eine exzellente Frage. Ernsthaft auf PowerPoint. PowerPoint ist mein Projektmanagement-Tool. Ich arbeite mit einem großen Projektmanagement-PowerPoint, das heißt Strategie, weil wenn ich es falsch mache, dann mache ich es richtig falsch. Also mein Strategie-PowerPoint ist die Jahresplanung. Das ist im Prinzip ganz einfach gespalten, Januar bis Dezember durch. Dann weiß ich, welche Projekte ich wann untergebracht habe. Ich habe also ein paar harte Termine, wenn die Leadership Stars starten, wenn ich ein paar Programme fertig haben will, Ramtamtam, so ein Zeug. Da gibt es ein weiteres Ding, wo die einzelnen Projekte getrackt werden und ich versuche, die Anzahl der gleichzeitig laufenden Projekte so klein wie möglich zu halten. Ja, und dann ist der ganze Rest im Prinzip bloß noch Tagesplanung und Disziplin. Also ich habe sonntags oder montags morgens so ein 2-Stunden-Slot, wo ich mich und die Crew beschäftige, also überlege, was ist heute dran, was wir heute machen. Und dann geht es im Wesentlichen darum, was ist denn das, was wir Freitag fertig haben wollen. Das Tool ist für mich gar nicht so das Wichtige, weil wir sind jetzt auch gerade wieder im Umbruch. Wir haben nachher eine Frage nach dem Mitarbeiter, kommen wir dann drauf. Ich muss jetzt gerade ein paar Arbeitsmethoden umstellen, weil das, was für mich alleine funktioniert hat, funktioniert jetzt nicht mehr so doll, habe ich festgestellt. Es ist aber immer der gleiche Rhythmus. Was ist das, was du wann fertig haben willst? Und da raster ich mich auf Monate lang. Was ist das, was im Monat fertig werden will? Du überlegst dir das und dann gehst du halt runter. Okay, dann was machen wir diese Woche? Diese Woche haben wir dies. Und dann los. Mhm.
Dazu passt auch die Frage von Carsten Teske. Der fragt nämlich, wie du dich organisierst. Ob mehr handschriftlich oder doch eher digital?
Das ist ein wilder Zyklus. Wenn ich mich mit dir vergleiche, würde ich sagen, bin ich der totale IT-Geek.
Du hast meine Ordner gesehen, mein
Papier Wir haben die Fragen vorbereitet auf Excel und Bernds. Bist du fertig? Kann ich es ausdrucken? Oh, ja. Ich selber glaube, bin aber doch relativ analog noch. Also ich habe zu Hause ganz viel, ich arbeite ganz viel mit dem Stift an der Fensterscheibe, mit Post-its. Ich beobachte mich, dass ich seit Jahren immer gigantischere Displays, also für einen Laptop, für einen Rechner kaufe, weil das einfach, es ist immer noch kleiner als Jahresplanung mit Post-its auf so einem Tisch. Wie groß ist der? 1x2 Meter, das wäre so mein Stil. Kann ich rumschieben, kann ich drauf rumkrakeln. PowerPoint ist schon dicht dran irgendwie, aber wenn es ums Krakeln geht, ist dann auch wieder gut. Ich bin kein großer Fan von zu viel zu IT'en, weil mir IT, also alles mit IT, die Eingabegeräte haben für mich eine zu große Hürde. Zu große Hürde bedeutet, wir Menschen sind visuelle Tiere. Ich schreibe ganz viel auf, nicht weil ich es mir nicht merken kann, sondern ich schreibe es mir auf, um es mir merken zu können. Dieser gut gemeinte Rat, Herr Kapinski, ich bin hier im Training, die kriegen ja die Unterlage, Mini mitschreibe. Ja, yeah, ist schon klar, hast du aber nicht verstanden, warum ich mitschreibe. Ich schreibe nicht mit, um das abzuheften, sondern das ist einfach ein Denkprozess. Der fehlt mir beim PowerPoint. Da ist alles gleiche Fontgröße, gleiches Areal, meine Hausschrift ist Railway. Das sieht alles irgendwie gleich aus. Deswegen ist schon so ein Tisch voll Post-its, finde ich schon noch viel zielführender als 2 28-Zoll Displays voll mit TFTs oder so. Also voll mit so virtuellen Post-its auf so großen PowerPoint. Viele Dinge machen für mich überhaupt keinen Sinn Papier. Alles, was Kalender hat für mich überhaupt keine Existenzberechtigung auf Papier und das schon seit 15 Jahren nicht mehr. Weil ich zumindest immer mit einem Kopf verschiedene Themen mit verschiedenen Kalendern habe. Und wenn ich das in diesen Papierklappkalendern, ich weiß gar nicht, ob diese Spiralkalender, die so länglich sind,
ja,
die Leute, die damit arbeiten, die kenne ich, die verzweifeln immer, wenn sie dann da sind, wo der Kalender gerade nicht ist. Deswegen habe ich den Kalender gerne zentral und dann sind meine diversen Gadgets, die müssen einen Blick auf den Kalender kriegen. E-Mail, gleiches Thema. Für mich geht's echt nicht darum, ob es digital oder technisch ist. Wir haben Leadership Stars Programm vor Weihnachten, da wurden so ein paar Weihnachtsgeschenke rumgereicht. Da hat dann jemand richtig viel Geld ausgegeben für einen Laptop, was das gleiche konnte, was mein Blatt Papier auch kann. Mit dem Unterschied, dass für das, was das Ding kann, kann ich mir kubikmeterweise Papier kaufen. Und ich kann das Papier zusammen knüllen und wegwerfen. Das kostet das Ding vielleicht einmal. für mich ist das nicht die Frage, ob es elektronisch oder nicht ist, sondern für mich ist wirklich die Frage, passt es für mich, passt es dazu? Dann ist, ich will mich nicht verkrampfen, also ich will mich nicht verbiegen. Für mich ist Mindmap auf Computer, habe ich noch keine einzige Implementation gesehen, die irgendwie funktioniert. Weil die Mindmap meistens nicht verstanden haben. Mindmap ist nicht, dass du einen Satz schreibst und dann irgendwie eine Linie daneben kommt, die auf den Mittelpunkt zeigt, sondern Mindmap ist, dass du dir was baust, was du erinnern kannst. Ich habe meine Rettungssanitäter-Ausbildung damals komplett mit Mindmaps gemacht. Und wir sind jetzt im Jahr, Diplom war 2000, das muss so 98 gewesen sein. Ich war der Erste wahrscheinlich in Deutschland, der produktiv Mindmaps eingesetzt hat. Also zumindest in dem Zirkel. Die wussten nicht, was ich da mache. Viel davon erinnere ich mich heute noch. Habe ich auf dem Computer noch nie gesehen. Ja, nee, ist ein Mindmap-Tool. Nee, sorry, ist es nicht.
Ja.
Also von daher, das ist so, das ist für mich so die Herangehensweise. Und ich hab nichts Festes. Also nichts Festes im Sinne von, ich habe das PowerPoint jetzt gerade wieder in Frage gestellt. Ich habe jetzt eine ganze Handvoll Dinge, wo ich wieder bei Zettelwirtschaft dabei bin. Ich habe eine ganze Handvoll Zettel mitgebracht, also ich bin jetzt gerade auf einer Rundreise, wo ich meinen Vorsatz habe, okay, die Zettel legst du mal abends aufs Hotelbett und überlegst mal, was das Ziel ist. Was willst du jetzt eigentlich damit?
So, da hast du ja auch so ein bisschen das Haptische.
Absolut, brauche ich total. Viele Zettel, da brauche ich bloß umzudrehen und ich sehe den Zettel, also falsch rum, weil ich ihn falsch rum vom Stapel genommen habe und ich weiß genau, was drauf ist. Ich brauche es nicht zu lesen. Das hat IT alles nicht oder noch nicht. So, also von daher, für mich ist, ich bin immer auf der Suche nach dem, was passt und es iteriert bei mir ständig durch.
Ja. Du hast eben gesagt, dass du ja als Rettungssanitäter unterwegs warst. Und jetzt würde ich gerne mal ein bisschen nochmal in die Vergangenheit gehen. Hier war nämlich eine sehr interessante Frage von dem Jan Leschenski, der dir einmal erstmal sagt, dass es sehr beeindruckend ist, dass du 350 Folgen mit sehr viel hilfreichem Content produziert hast und dass das eine beeindruckende Leistung ist. Und dann geht er so ein bisschen rein, dass du ja auch früher ein Wehrführer bei der Feuerwehr warst, also sehr im Ehrenamt auch gearbeitet hast. Und da fragt er hinsichtlich Führung, was sind so deine Erfahrungen oder deine Tipps für diese besondere Art der Führung, also Führung im Ehrenamt?
Ich würde so weit gehen und sagen, das ist die wahre Führung. Dieses ganze Berufsgezirkus ist ja so überladen und überlastet von dieser Geld-Gehaltsdiskussion. Da wird ja wenig geführt, da wird ja meistens erpresst. Ich war in der DLRG, dann war ich irgendwann mal dieser Hilfsdienst bis zum Zugführer hoch und dann nach dem Diplom da fing dann Olaf 2.0 an, seitdem habe ich nichts mehr gemacht, aber so die ersten 8 Führungsjahre oder so, das war im Ehrenamt. Da kannst du ungefähr gar nichts bringen von dem, was ich so an Führung habe erdulden dürfen.
Nachher meinst du
in ja, im, weil alles, was im Berufsleben ist, ist Machtgehabe, da ist Alphatiergebeize bei, da ist Erpressung bei, da ist Missgunst bei, da ist so dieses Geheimwissen bei. Das ist alles Quatsch, was du im Ehrenamt nicht bringen kannst. In einem Ehrenamt, ne, also egal welches, nehmen wir eine Hilfsorganisation, eine ehrenamtliche Hilfsorganisation. Die haben alle wenig Sinndiskussionen, die sie explizit machen. Ja, aber alle klar, wozu sie da sind. Wenn ich in der LRG bin, dann weiß ich, was wir da machen wollen. So, ich erinnere mich damals an keine einzige Sinndiskussion, weil es war klar, was wir machen. Wir wollen nicht mehr, dass so viele Leute ertrinken.
Das heißt, warum ist da
seine Sinnig
einfache Geschichte?
Ne? Erledigt, wenn, da braucht man sich drüber zu unterhalten. Da kommt keiner auf die Idee, ja, wir müssen mehr Umsatz machen. Wir müssen Umsatz machen? Bist du dumm? Nee, müssen wir nicht. Da kannst du den Leuten nicht mit Blödsinn kommen, weil der Hauptknüppel, den viele sogenannte berufliche oder professionelle Führungskräfte nutzen, ist weg. Es gibt kein Gehalt. Wenn du als Führungskraft ein Arsch bist, dann kommen die nicht mehr. Wenn der Truppführer scheiße ist, dann gehen die alle weg und warten auf die nächste Truppführerwahl und warten und kommen dann wieder, wenn der Blödmann weg ist, der uns den Spaß verdorben hat. Deswegen glaube ich, und ich empfehle es auch jedem, also wirklich, ich empfehle es ernsthaft jeder Führungskraft, jeder, der mal wirksam führen will, darf gerne mal so 2 Jahre lang in einer der großen Organisationen mal wirklich was tun. Da die meistens keinen Bock auf diese Cheftypen haben, ist das sehr schwierig, da ranzukommen.
Aber das ist, wenn ich dich richtig verstehe, ist es einfach auch extrem vergleichbar, wenn du eine Projektleitung hast. Und du bist halt nicht disziplinarisch in irgendeiner Weise, hast du keine Möglichkeiten, denjenigen zu, die Leute im Team zu was zu bringen, was sie nicht tun wollen. Oder?
Es sind so Trivialitäten. Du fängst natürlich beim Warum an. Jeder, der keinen Bock auf Taubenzüchtern hat, der macht beim Taubenzüchterverein nicht mit. Wenn der Taubenzüchterverein auf einmal angeblich mehr Gehalt bezahlt, laufen sie da alle hin und haten dann über Taubenzüchten ab. Wir können ja aber nicht weg, weil ich muss ja mal Hauptbezahlen. Im Ehrenamt fällt dieser ganze Zirkus weg. Im Ehrenamt nimmst du automatisch die Leute an die richtige Stelle. Du suchst nicht den Marketing-Typen, den du jetzt und dann haben wir ein Budget für einen Marketing-Menschen, bla bla bla. Nein! Willi ist der Typ, der immer und so weiter, expressiv, der macht unser Marketing. Das ist die Frage, ich verstehe den Punkt nicht. Da gibt es irgendwelche Vorstandswahlen. Ja, auch da gibt es genügend Entergeschacher, ihr Lieben, ich war lange genug dabei, ich weiß, wie das läuft. Aber am Ende des Tages wird nicht der größte Volldepp, nur weil er eine Connection hat, irgendwie für irgendeine Organisation verantwortlich. Umkehrschluss, da wo es dann passiert, zerbricht die Organisation. So, im Berufsleben... Ja, gelten halt so ein bisschen. Also, Kurzfassung, ich glaube, Führung im Ehrenamt ist die wirkliche, echte, ernsthafte Führung. Und wer das kann, macht das so im wirklichen Leben.
Du hast ja eben gesagt, du hast das 8 Jahre gemacht im Ehrenamt. Ich glaube. Dann gab es den Olaf 2.0. Da schließt sich für mich jetzt so ein bisschen auch die Frage von dem Christian Miesentner an. Mich würde sehr interessieren, ob es für dich ein initiales Erlebnis gab, das dich so sehr auf das Thema Streben nach dem Lebensziel gebracht hat. Was hat dich auf den Weg gebracht, über deine Ziele nachzudenken und diese so stringent zu verfolgen?
Ha! Das Leben ist so scheiß kurz. Wir haben es jetzt gerade beim lieben Florian Frankl Ende 2021 besichtigen dürfen, wie schnell es vorbei sein kann. Das ist aber nur mal wieder so ein Argumentenverstärker. Als ich angefangen habe mit dieser ganzen Podcasterei-Nummer, da hat mir ein NLP-Practitioner dramatisch über den Weg geholfen, weil die haben mir so das Auge geöffnet, das, was meine Eltern machen, ist nur eine Art von Leben. Das kann man so machen, muss man nicht so machen. Wenn ich so sehe, was meine Eltern so mit ihrem Leben gemacht haben, dann würde ich sagen, also das sage ich Ihnen nicht, ich bin nicht dumm.
Du glaubst auch, dass die deinen Podcast nicht hören.
Das hoffe ich. Wenn doch, ich habe euch lieb. Das war schon sehr limitiert an ganz vielen Stellen. Und ich meine jetzt gar nicht, dass das vom Geld her limitiert war. Ja, das war es sowieso, aber da waren sehr viele limitierende Glaubenssätze dabei. Und es gibt keine Glaubenssätze, sondern es gibt Wissen. Ich weiß, dass ich nicht dazu geboren bin, mich selbstständig zu machen. Okay, Glaubenssatz hatte ich lange. Ich weiß, dass man XYZ haben, tun, machen können muss, dass man nicht nach YZ AB streben darf, die Privatjacht dürfen nur andere Leute haben. Wenn du dir eine Wohnung kaufen willst, musst du die, also unter 20 Jahre kannst du die gar nicht abbezahlen. Ja, kann man, also solche Dinge kann man glauben. Jetzt ist irgendwann, habe ich die Entscheidung getroffen, Leuten zu glauben, dass das nur Glaubenssätze sind. Der Satz klingt ein bisschen schräg, vielleicht nochmal zurückspulen. Dass es kein Naturgesetz ist, dass man eine neu gebaute Wohnung im Penthouse nicht Cash bezahlen kann. Also jetzt auch ohne, dass man eine Lederjacke trägt, russisch kriminell ist oder irgendeinem anderen Clan angehört. Als normaler Selbstständiger. Ja, das geht. Das darfst du glauben. Wenn du es nicht glaubst, passiert es nicht. Wenn du es glaubst, passiert es auch nicht zwangsläufig, aber dann hast du zumindest eine Chance dahin. So, diese ganze Geschichte mit Sinn im Leben kommt aus dem Besichtigen von so vielen Leuten, die einfach unglücklich sind. Manche wissen es gar nicht, weil das ist der Dauerzustand. Aber dieses, oh ja, nee, wie scheiße geht's dir? Oh, gestern war auch doof, heute ist ein bisschen doof. Da habe ich keinen Bock mehr drauf. Dieser Standardbegrüßung bei einzelnen Leuten, wir sind jetzt hier so im Kölner Bereich, wie ist es? Naja, gestern war es auch scheiße. Ah! Dieses Kokettieren mit das Leben ist so böse und so übel, das glauben die ja irgendwann. Und da habe ich keine Lust drauf. Ich habe da keine Lust drauf. Ich will was Geileres machen. Und viele Dinge, die ich mache, sind schon geiler, als ich jemals geglaubt hatte, dass ich sie mache. Bei manchen geht noch was. Und das ist im Prinzip für mich so dieses für mich ist das so meine Ersatzreligion. Wenn du dir wirst, du darfst dir gerne große Dinge vornehmen. Wir haben keine Kriege, keinen Hunger, keine Armut, das ganze Zeug aus den letzten 15.000 Jahren Menschheitsgeschichte. Da stehen wir drüber. Und trotzdem sind sie alle so am nie.
Olaf, was mich immer noch interessieren würde, der Christian hatte das ja gefragt, was war das initiale Erlebnis, was dazu geführt hat? Oder lässt sich das nicht mehr so
greifen? Doch, lässt es. Oh, es war in Februar, nachts um 4.30 Uhr auf dem NLP Practitioner, wo ich die Entscheidung getroffen habe und gesagt habe, das ist, die Scheiße, habe ich keinen Bock mehr. Ich habe das war ein Februar Practitioner und ich, das war das Jahr, wo der Podcast angefangen ist. Das muss 2014 gewesen sein. 2013 war das schlimmste Jahr, was ich jemals hatte, weil mein Genie wurde von niemandem erkannt und ich wurde geführt von Vollidioten. Also, total dramatisch. Egal wie ärgerlich ich war, mein Chef hat sich nicht geändert. Egal wie viel Frustsaufen ich abends gemacht habe, mein Chef wurde nicht besser. Mein Genie ist verdorrt. Habe ich ernsthaft geglaubt. Und dann habe ich irgendwann gesagt, das kann so nicht bleiben. So kann es nicht bleiben. Und dann bin ich eben auf dem Practitioner und dann habe ich gesagt, ich habe diese meine Epiphanie nachts um 4.30 Uhr, habe ich mir aufgewacht und da habe ich geschrieben, okay, du machst ein Buch, das änderst du jetzt. Diese Scheiße änderst du. Ich will nicht, dass das so bleibt. Entweder änderst du es nur für dich selber oder für alle anderen gleich mit. Jetzt gucke ich, wie weit ich komme.
War das für dich auch so ein Auslöser, um den Podcast zu starten?
Das war der Start vom Podcast, war der Start in ein Buch, weil ich gesagt habe, ich weiß das besser und ich schreibe jetzt ein Buch darüber, wie Führung besser geht. dann habe ich angefangen, das Buch zu schreiben und habe festgestellt, ja, dir fehlt ungefähr das gesamte Handwerkszeug, um Buch zu schreiben. Und dann kamen so zwei Sachen zusammen, also diese Einsicht nach 3 Monaten tun, die Einsicht, Buch schreiben ist ja doch schon irgendwie was anderes. Und dann kam irgendwer und sagt, oh, Podcast. Wir sind jetzt 7 Jahre zurück, ne? Das ist ja technisch total schwierig. Technisch total schwierig. 6 Wochen später ist der Leben für den Podcast live gegangen. Das Ding habe ich persönlich genommen. Aber das ist so im Prinzip so diese Dominosteine, die da umgefallen sind.
Ja, genau. Der Robert Hennig hat hinsichtlich Podcasten auch schöne Fragen gestellt. Und zwar das eine ist, wie kommst du auf die Themen für den Podcast? Und die andere Sache, wie viel Zeit brauchst du durchschnittlich für eine Podcast-Folge? Für eine Podcast-Folge gern auch mit oder ohne Zeit, um vorher die Inhalte zu durchdenken.
Die Frage können wir mal in ein paar. Ich überlege gerade, ob ich die pauschal beantworten kann. Also, wie lange brauche ich aktuell für eine Podcast-Folge? Wie lange braucht es aktuell für eine Podcast-Folge? Die Antwort ist 4 bis 6 Stunden von Idee bis fertig auf allen Plattformen. Davon mache ich nicht mehr alle selber. Olaf braucht, wenn die Podcast-Episode im Kopf ein bisschen gereift ist, 2 Stunden. Ungefähr 1 Stunde Schmierzettel schreiben, drüber nachdenken, finde ich das eine gute Idee, Schmierzettel weglegen, nächsten Tag nochmal drüber nachdenken, mit dem Hund drüber nachdenken, nachts aufwachen und froh sein, dass das Ding noch nicht aufgenommen ist, weil da kam gerade noch eine gute Idee dazu und dann irgendwann zu sagen, so, jetzt ist es auch mal gut, Schmierzettel ran, Mikro auf, los, dann nochmal 1 Stunde. Mittlerweile spreche ich die Episoden fast als One-Takes ein. Also mein Cutter hat nicht mehr viel damit zu tun. Das war auch mal anders und es gibt auch Episoden, wo ich sage, die ganze Serie an sich will ein komplexes Thema versuchen zu greifen. Da kann das sein, dass so eine 4-Episoden-Serie. Wir hatten so ein Thema Gehalt jetzt letztens irgendwann. Ich habe vorhin im Flugzeug gehört, irgendwo in der 340-Versuchsturm gegangen sein. Das waren auch schon mal, da würde ich sagen, das waren 2 Stunden Vorbereitung pro Episode, weil die Episoden wurden, ich habe ja auch 2 Episoden einmal eingesprochen und gesagt, nee, die ist es noch nicht, wieder hingelegt, 2 Tage später das Ganze nochmal gemacht. Also das ist so ungefähr so Stunde und dann 1 Stunde aufnehmen, das ist so ungefähr so der.
Die andere Richtung war, wo kommen die Themen her?
Wo kommen die Themen her? Mittlerweile bin ich in der echt, ich finde es eine beneidenswerte Position, ich habe so viel Kontakt zu Hörerinnen und Hörern, zu Kunden, zu Coaches, zu Mentees, zu den Leadership Stars. ich krieg mittlerweile pro Woche 2 bis 3 Themen rein und ich habe nur einen Sendeplatz pro Woche. Das kommt über den Austausch. So, wenn die Frage jetzt geht, was mache ich als Jungpodcaster denn mit Themen? Könnte man eine eigene Episode draus machen, aber nur mal ganz, wie es vorher war. Ich kenne ja meinen Job, ich bin Profi. Ich bin IT-Führungskraft seit 20 Jahren. Hör mal, da geht es mir an Themen nicht aus. Wenn ich irgendwo irgendeinen Podcaster zuhöre, es gibt Podcast-Episoden, wo ich eine andere Meinung vertrete. Ich glaube, ich habe auch eine von deinen mal, habe ich eine diametral andere Meinung zu verfasst und dann rausposaunt. Schocker. Wenn du in deinem Thema bist, ist meine These, und wenn du es verdienst, in deinem Thema zu sein, also wenn du Content für 2, 3 Jahre hast, dann verdienst du es irgendwann auch. Und du behältst den Kopf offen, glaube ich, dann laufen die Themen so zu. Also so geht es mir zumindest.
Sehe ich ähnlich. Auf einmal geht man immer mehr in die Tiefe auch rein, ne? Wo man sagt, ja, das habe ich doch behandelt, aber nee, da gibt es jetzt aus einer anderen Richtung
noch. Genau, dann kriegst du aus diesen Dingen nochmal eine Frage, Georg, die ist Delegation, ja, ich verstanden. Aber, und dann denkst du schon so, Delegation. Und dann erzählt er dir dann Fall, denkst du so, ja, genau. Warte, da muss ich mal drüber nachdenken. So, ja. Nächste Podcast-Episode. Also so ungefähr.
Ja, ja. Also eine weitere Frage hierzu kommt von Marco, der fragt, wie hast du die Expertise zum Thema Leadership gesammelt oder ist das alles autodidaktisch? Gibt es hierbei Vorbilder oder Mentoren, an welchen du dich orientiert hast?
Ja, also das ist nicht alles autodidaktisch. Also da ist schon eine Menge Autodidaktik und also Learning by Falschmachen dabei. Und je teurer die Erfahrung, also der Wert einer Erfahrung ist umgekehrt proportional zum Wert des zerstörten Gegenstandes. Und ich habe echt viel wertvolle Erfahrung gemacht.
Du hast viele Mitarbeiter zerstört, oder
was? Ja, und Chefs und Positionen und gute Ideen und also name it. Das war alles. Ich habe das erste Mal strukturierten Griff dran gekriegt, dass es Führung als Disziplin gibt. Irgendwie so im Jahr 2005, das war das erste Mal, dass ich aus dem Führungskräftetraining war. Was die einzige, also ich weiß nicht von wem, das war kein Brand. Das war aber so für mich so dieses, ach guck, da hat ja mal einer meine Gedanken klar sortiert. Da war nur Widerstand in dem ganzen Training drin. Es war ganz viel Zeug, wo ich dachte, ja, ach so heißt das. So machst du das. Ach so, ja, das macht Sinn. Das war ganz viel. Dann war eine ganze Zeit lang Stille und dann war beim neuen Arbeitgeber 2009 oder 2010 oder so, bin ich dann beim Malik in sein groß Megaprogramm reingerutscht. Das war echt, da habe ich ein bisschen gebettelt für und war auch an einer Stelle, also das war kurz mal so ein bisschen Ellenbogen gegenüber den Kollegen, weil die Position wollte ich haben. Das war so die erste richtig strukturierte Herangehensweise mit, ich meine, wer kennt Malik nicht, mit, also da kann ich sagen, ich bin Malik zertifiziert. Ich habe richtig echten Stempel in meinen Urkunden. So. Dann fing ja kurz nach Malik, oder so nach Malik, dann irgendwann fing dieses Beschäftigen mit Führen an und jetzt hast du, und mit Kommunikation an. Für mich ist Führen und Kommunikation exakt das Gleiche. Da würde ich auf Schulz von Thun zeigen, da würde ich auf, und jetzt fängt es langsam an, so in die amerikanischen Podcaster-Szenen zu gehen. Management Tools, was haben wir noch? Executive Leaders, so Zeug gehen, wo dann noch so ohne roten Faden ganz viele Informationen reinkamen. Dann fängt irgendwann der Podcast an. Und mittlerweile kommt über das Beschäftigen mit der Materie, und zwar Stunde um Stunde, jeden Tag und immer wieder, ist einfach Learning by Erfahrung dabei. So würde ich das beschreiben.
Der Ronald Wichern hat da eine Frage noch, die in diese Richtung passt. Und zwar, du hast mal berichtet, dass du gern Podcasts gemacht hast, auch in der Firma, bei der du angestellt warst. Hattest du schon damals das Ende im Sinn?
Ja, Ronald kennt mich ein bisschen, der meint noch was anderes. Ich habe mal bei einer Firma, ich habe bei der Firma angeheuert und ein Riesenprojekt gemacht und da fand ich das für eine gute Idee, den Fortschritt des Projektes in einem Podcast, firmeninternen Podcast zu kommunizieren.
Und noch bevor du den Leben führen Podcast hattest?
Nee, das war danach. Also ich war schon erfahrener Podcaster und das ist das, worauf Ronald anspricht. Das ist in einem Ultra-Desaster geendet und das ist auch alles gut. Also ist auch egal. Ich mache mal Fokus auf den Leben führen Podcast. Der Leben führen Podcast ist entstanden, weil ich diese Buchkiste nicht so richtig in den Griff gekriegt habe und das Buch ist entstanden, weil ich eine Idee hatte. Und die Idee war von Anfang an, hatte das Potenzial, dass sie irgendwas wird. Und das, genauer habe ich es, ich habe keine Erinnerung, dass ich gesagt habe, das machst du jetzt und nach dem Buch machst du dann dies und das und das und irgendwann endet es dann auf der Yacht in Monaco oder so. Das hatte ich, den Teil hatte ich nicht. Es war aber so nach der Episode 100, wer ein bisschen dabei ist, weiß, was in der Episode 100 passiert ist. Danach war schon klar und ernsthaft, also die Episode 100, da habe ich, also die, da gab es die Namensänderung und die Namensänderung hat auch einen Grund und das zieht dann schon in die Richtung. Es war dann für mich irgendwann klar, ich werde diese Angestelltengeschichte nicht mehr ewig machen. Da gab es dann ein bisschen Hausunruhe.
Ja, vielleicht können wir da, weil da geht auch eine Frage rein. Wann hast du für dich die Entscheidung getroffen, aus dem Hobby ein Business zu machen? Das passt ja in diese Richtung rein.
Ich würde sagen, so bei der ungefähr so Episode 70 oder so, da habe ich Resonanz gespürt, da habe ich gemerkt, dass dieses ganze Podcasting-Thema funktioniert. Da gab es dann irgendwann auch relativ früh die ersten bezahlten Gigs. Und dann war klar, das sollte jetzt in die Richtung sein. Und mein Plan war, weil, hey, preußisch erzogener Sicherheitsfanatiker, jetzt machst du deine jetzige Firma fertig. Dann nimmst du nur noch einen Job, wo es um zwei Sachen geht. Richtig viel Cash in den Tasche, um das Business zu starten. Und einen Titel, der danach echt, echt satisfaktionsfähig ist. Da habe ich einen harten Preis für bezahlt, das weiß ich auch. Gibt auch einen Grund, warum ich die Firma nie beim Namen nenne und es auch nicht beim Namen nennen werde. Diese Putze ist echt nicht, ist es nicht wert, empfohlen zu werden. Aber beides erfüllt. Head of Global IT Infrastructure ist ein Titel und eine Aufgabe, die schon echt die ist. Damit kann ich mich sehen lassen. Und das Geld war dann auch okay. So, und das war schon der langlaufende Plan. Ich würde sagen, so nach einem Jahr Podcast oder so war klar, das muss ein Geschäft werden, dass die Angestellten, mein Angestellten-Dasein hat ein Ende.
Wie hast du dein Business resilienter gemacht, was du jetzt hast? Also wie ist es einerseits robuster und gleichzeitig agiler geworden? Oder war das für dich
gar nicht? Oh, diese Buzzwords, das hat ein Angestellter geschrieben. Den Komparativ brauche ich nicht. Also resilienter und agiler. Ich führe jetzt nicht irgendwie so ein 800-Mann-Operations, wo ich mir um Agilität Gedanken machen muss. Mein Thema ist nicht, dass ich zu viele Ideen habe, sondern mein Thema ist, wie kriege ich mich selber entagilisiert, um wirklich auch mal Zeug auf die Straße zu kriegen. Und jeder, mit dem ich mich auseinandersetze, der in so einer Position ist, hat das gleiche Thema. Also Agilität ist jetzt nicht so das Problem, was so Einzelselbstständige haben. Resilienter habe ich es gemacht. Oder andersrum. Das Business selber, also mein Beratungsunternehmen, war von Anfang an hatte eine ultra starke Komponente auf Repetition, auf Online und auf Online-Kurse. Dass das jetzt seit 2 Jahren als der neue heiße Scheiß verkauft wird, kann so sein, war aber von mir aus im Genom-Set drin. Was mein Geschäft resilienter gemacht hat, also kurz ein Einblick ins Geschäft. Das Leadership Stars Programm ist jetzt im 4. oder im 5. Jahr. Und ich habe angefangen und habe es einmal im Jahr aufgemacht. Und das ist mittlerweile auf sehr, sehr, sehr fluid umgewandelt. Also die Klassen starten 4-mal im Jahr mittlerweile noch. Und weil jetzt zwischen Klassenstart nur 3 Monate Zeit sind, ist es kein Problem, plus einen Monat vorher oder einen Monat danach einzusteigen. Resilienter ist es geworden, dass ich einen weit, weit, weit konstanteren Einkommensstrom jetzt generieren kann. Und ich ganz, ganz, ganz wenig One-to-One arbeite. Also ich tausche ganz wenig Zeit gegen Geld. Alles, was ich mache, oder das allermeiste, was ich mache, ist 1:N. Da ist es egal, ob das, was ich mache, 10, 100 oder 1000 Leute konsumieren, teilnehmen. Also ich mache ganz wenig One-to-One. One-to-One mache ich nur noch, wenn ich Bock habe. Klingt arrogant, aber das ist für mich so ein Teil von, ich habe genug zu tun, also ich kriege einen Tag auch andersrum. Und das ist Freiheit, das ist Selbstbestimmtheit. Und ja, das ist Selbstbestimmtheit. Das ist auch ein bisschen Arroganz dabei, wenn ich ein Engagement kriege, wo ich so denke, weißt du was, ich würde mit dem kein Bier trinken gehen. Das brauche ich nicht, das will ich nicht.
Olaf, ich würde gerne auf 2, 3 Fragen eingehen, die eigentlich mehr so ins Persönliche gehen und Hobby unterwegs sind. Der Steffen Bischoff schreibt schön, mich würde interessieren, ob du deinen Musikgeschmack, also wenn ich es richtig verstanden habe, hörst du gerne Heavy Metal und hast auch schon das ein oder andere Mal Wacken besucht. in einem Zusammenhang mit deinem persönlichen Erfolg
siehst? Wacken.
Ja, klar.
Schöne Frage. Natürlich, jeder Mettler ist erfolgreich, es geht gar nicht anders. Wir sind einfach die besseren Menschen. Ein Poser wird nichts. Das war so meine erste Reaktion auf die Frage. Ich habe da mal ein bisschen drüber nachgedacht. Was dabei ist, ist, also als ich groß geworden bin, war dieses ganze Heavy-Metal-Zeug noch nicht so mainstreamig wie heute. Wir hatten gerade Glam hinter uns und Kiss ist gerade so verschwunden. Metallica war gerade so uprising, also es wurde alles härter, schneller, also harder, faster, lauter. Und da musstest du dich schon ein bisschen anstrengen, um das, sagen wir mal, zu zeigen. Und jetzt weiß ich nicht, ob so meine persönliche Rebellion gegen alle daherkam oder da durchkam. Also Hase, Igel, so ist es nicht so ganz so klar. Was bis heute geblieben ist, und deswegen sind mir so ganz viele Dinge im NLP Practitioner, ich schmeiß jetzt gerade ein paar Themen durcheinander, so dieses mach dein Leben mal so, wie du es haben willst. Da ist mir ganz viel leichter gefallen, weil das für mich quasi von früherer Kindheit schon klar war, die Leute gucken who cares. Mhm. Wenn du halt mit der Kutte irgendwie auf dem Weg zum Konzert bist und also damals war, du hast eine Flasche Bier in der Hand gehabt, das war ja härtester Grad von Revolution. Das war ich dann doch schon eher gewohnt, das konnte ich aushalten, das war easy. Aber deswegen war das auch kein Stress, irgendwie zu sagen, ach so, zwei verschiedene Paar Socken, wo die anderen alle gesagt haben, oh, zwei verschiedene Paar Socken, das macht man nicht, wenn das deine Mutter erfährt. Meine Mutter, von der habe ich gehört, was die tatsächlich erfahren hatte, was ich nicht dachte, dass sie wusste. Das war schon. Für mich hat Heavy Metal mit zum einen mit Anderssein zu tun und ich habe auf die E-Mail schon eine Antwort geschickt und da auch gleich eine bekommen. Es hat, das kann man jetzt Klischee und altmodisch und sich irgendwie anders das zurecht polemisieren, es hat schon ein bisschen was mit Community und Ehre zu tun. Wenn ich sehe, was auf Wacken abgeht, also ich als Wackengänger, Wacken, größtes Heavy-Metal-Konzert der Welt, bla bla, alle tun so, als ob sie irgendwie jeden Morgen irgendwie erstmal eine Jungfrau auf dem Altar und dann wir essen lebende Ziegen und so ein Scheiß, yay, genau. Und dann gehst du rüber, sag mal, Jungs, ich hab irgendwie, wir haben fürs Grillen gerade keine Zange, könnt ihr uns eine Zange geben? Dann sagen die, ja klar, weil das auch nur Familienväter sind, die alle die gleiche Show machen und wir sind alle nett zueinander. Wenn in der Moshpit einer auf den Boden geht, dann hilft man dem natürlich. Also zumindest in Deutschland. Ich kenne amerikanische Videos, wo ich ein bisschen entsetzt so bin. So, da ist Honor bei. Auf Wacken wird wenig geklaut. Also für 60.000 Besoffene, die alle ihr Zeug in Zelten haben, wird da ganz wenig geklaut. Die paar Schlägereien, die es da gibt, ja, ich weiß, die Bildzeitung macht da mal einen von, aber das ist alles easy. Da kannst du im Schlamm besoffen liegen und schlafen und keiner klaut dir dein Zeug. Also das ist alles gut. Das gehört damit zu. Energie gehört damit zu. Es gibt so dieses irgendwie so ein schönes Video, wenn so ein Heavy Metaler nach der Arbeit nach Hause geht, dann siehst du so einen Typen so aus der Umkleide raus, Blaumann irgendwie im Rucksack und total platt ins Auto rein, buff, Tür zu, Mucke an, nein! Und dann dreht er in der Karre völlig ab, wo die anderen alle so, ich will nach Hause, ich will die Wanne, sagt der, yay, Venom. Energie gehört für mich dazu. Und wie gesagt, keine Scheu vor, mach mal einfach Dinge seltsam. Und wenn andere gucken, naja, dann kann das sie halt gucken.
Ja, ich denke, das kriegt man, wenn man dich in deinem Podcast hört, so mit, dass das stimmig ist. Ja. Ich habe hier noch eine andere schöne Frage, die geht in eine ganz andere Richtung, aber auch mehr so ein Hobby von dir. Und zwar von Christoph Constable, glaube ich, ist das. Ne? Welche Klemmbausteinprojekte? Also Klemmbausteinprojekte.
Nein, sag's nicht!
Das böse Wort Lego ist.
Wenn du das, also ein, ne? Lego dann ist ich ein Klemmbaustein. Ne? Wenn du jetzt sagst, Klemmbausteine sind Lego, dann verklagen die dich. Wenn du sagst, ich glaube, Lego ist ein Klemmbaustein. Ich glaube, so rum darf man
so rum darf man sagen. Also Lego ähnliche andere, wie auch Lego, wie auch immer. Also Lego Bausteinprojekte, Klemmbausteinprojekte. Welche davon fandest du am besten? Und Christoph meint dabei Themenbereiche wie, ob es eher Technik, Pneumatik, Hydraulik oder auch vielleicht Star Wars oder sowas ist. Dann, was kann eine Führungskraft vom Bauen und Basteln mit, hier steht's, Lego lernen? Oh, da wird er verklagt, das ist ganz schwer.
Also mit Klemmbausteinen. Also, ne? nehmen wir mal die erste Frage. Also worauf ich am meisten Bock habe, ist Lego Technik und da alles, was fährt. Ich bin so ein Diesel-LKW-Typ, das muss mindestens 4 Achsen haben, natürlich Allradantrieb, worüber reden wir, gerne 8 Achsen. Es darf groß sein, es darf schwer sein. Ich habe selber in meiner Jugend LKWs gesammelt. Also ich habe am Ende des Studiums eine Halle voll LKWs gehabt. Die ist dann leider abgebrannt. Das war nicht so schön.
Eine Halle mit Lego?
Nein, echte LKWs. Mit echten LKWs. Ich hab 7 LKWs gehabt und 3 davon waren zugelassen. Und das als Student, wo ich so denke,
noch alle. Aber die waren nicht geklaut, die waren
schon. Nein, das war alles meine.
Okay.
Mhm. Das war alles meins.
Das war schon 7 Stück, ja.
Sie sind mir zugelaufen. 3 sind mir zugelaufen. Ist auch egal.
Also das war alles. Okay. So. Also ja, alles, was da sich mit Bewegung, mit Transport zu tun
alles, hat. Ja, genau. Also mein, das ist so das, was Lego mal. Lego ist mal mit Lego Technik gestartet, mit dem Slogan Technik wie in Wirklichkeit. Da sind sie jetzt weit, weit, weit von weg. Und da müssen wir jetzt diese ganze Lego-Diskussion nicht wieder
aufnehmen. Das ist, glaube ich, auch schon mal eine Podcast-Folge.
Ja, die haben eine eigene Podcast-Folge von mir verdient bekommen. Also da bin ich eher so dieser Technik-Typ, da bricht dann der Ingenieur in mir durch und dann das Differential. Also ich habe, ich rechne die Modelle vorher, bevor ich sie baue. Oder das ist also mein Lieblingsprojekt, was ich gerne mal hinkriegen wollen würde, und wer einen Tipp hat, immer her damit, ist eine lenkbare Vorderachse mit Schwerdifferential. Kriege ich nicht auf eine adäquate Breite runtergeschrumpft. Das Ganze dann mit einem vernünftigen Allradantrieb, natürlich von mir aus auch mit Differentialen, und das Ganze dann so gemacht, dass auch ordentlich Kraft dabei ist. Also mindestens 6 L-Motoren.
So, jetzt ist das sehr fachlich.
Ja.
Die Frage war ja dann auch noch, was kann eine Führungskraft vom Bauen, Basteln mit Lego lernen?
Ich glaube, da dürfen wir alle mal so ein bisschen das Pferd zu Hause lassen. Gar nichts ist die Antwort. Also meine Antwort ist bestenfalls Beharrlichkeit. Wir wollen's, also ich bin da nicht so der Fan von, ja, ich arbeite mit Führungskräften, aber ich muss da nicht alles drauf mappen. Für mich ist es eher andersrum. Ich habe mein Lego in meiner Donauvilla. Und da ist ein großer Tisch voll mit Lego. Und das ist auch der einzige Kontakt, den ich dazu habe, weil da einfach 50 Kilometer zwischen sind. Das heißt, ich habe das letzte Mal meinen Lego-Haufen vor Weihnachten gesehen. So, das ist jetzt nicht, dass ich da ständigen Drangriff habe. Für mich ist das ein Kontrapunkt. Für mich ist das ein kompletter Kontrapunkt. Wenn ich die letzten Male, wo ich da gebaut habe, war im Wesentlichen der Alternativlos-Podcast lief und ich habe meinen Kram gebaut. Und nein, das war jetzt scheiße. Das war nicht ein Problem, was einer Lösung bedarf, bla bla, sondern das war einfach scheiße. Diese Kacke geht jetzt nicht. Ich brauche noch ein Bier. Manu, ich fange nochmal an.
Also wenn ich dich richtig verstehe, geht es hier bei Klemmbausteinprojekten hauptsächlich darum, um abzuschalten.
Ja,
und
ja. Kann ich nur empfehlen.
Ja.
Für Star Wars, die Star Wars-Zeug ist mir zu groß. Also wenn ich so von Bolt King mir den neuen Falken angucke oder diesen großen Ad-Ad von Lego, Alter, da brauchst du ja eine eigene Garage für das Zeug.
Hey, du hattest mal 7 Trucks.
Ja.
Das dürfte nicht das Problem sein.
Ich habe gar keine Garage.
Ich verstehe,
daran. Also, das ist mir zu groß. Und ich find Star Wars ist so ein bisschen ausgenudelt. Also hör mal, ich bin mit Star Wars groß geworden. Ich habe den ersten Star Wars Kino live im Kino, den zweiten live im Kino gesehen. Also in Ernst jetzt. Das ist nicht irgendwie so ein... Ei, und jetzt bauen wir den Falken. Also das hat für mich so, das ist so...
Vielleicht gibt es ja auch schon Bausätze für die Dinger von Boba Fett. Aber okay, lass mal was.
Das ganze Thema ist für mich nicht auf Lego kompatibel. Also ich kriege da keinen Zugriff drauf. Ich glaube nicht, dass ich alle 9 gesehen habe.
Da müssen wir doch nochmal mit dem Läppchen beigehen.
Ich mir nicht sicher, weil die so schön... Also ich fand die letzten 3 Star Wars Teile... Also jetzt, ich bin alter Mann, ich habe 1, 2, 3, 4... Was jetzt 4, 5, 6 heißt bei mir 1, 2, 3.
Also weißt du was, das machen wir mal anderweitig, weil da muss ich immer mit dir sprechen.
Ich glaube, wir müssen echt, wir können mal machen.
Ja. Okay, hier ist auch noch eine Frage, die ich gut fand vom Christoph Constable. Ab wann sollte man sich selbstständig machen? Ab wann in einem kleinen Unternehmen, und also SME, Small Medium Enterprise heißt, glaube ich, und ab wann in einem Konzern arbeiten als Führungskraft? Also wann mit Mittelstand, wann im Konzern und wann selbstständig?
Die machen wir mal zusammen. These: Wer in einen Konzern geht, hat es entweder nicht anders vorgelebt bekommen oder ist heftig auf Sicherheit bedacht.
Eine Möglichkeit. Es gibt aber auch Leute, die sagen, nee, ich möchte richtig was reichen, vielleicht auch einen Status haben, ich will Vorstand werden.
Ja, und Vorstand von irgendwie so einem DAX-Konzern, es klingt auf der Visitenkarte schon geiler, als wenn du Vorstand von der Max Müller GmbH bist. Ja, okay, verstehe ich.
Ja. Ja, sowas. Und vielleicht auch einfach, dass er in dem Moment sagt, ich hätte nicht mal eine Idee, wie ich mich selbstständig mache.
Ich will mal erstmal auf den KMU Enterprise-Teil hin.
Ja.
Selbstständig ist in der Tat, da bin ich bei dir, ist eine andere Nummer. Also meine These ist, dass die Leute, die es nicht anders vorgelebt bekommen haben, für die das so Standard ist, die gehen zu was Großem. Also mein Papa sagte, bei der Firma, wo ich die Lehre machen wollte, damals, da wird, also die wäre ja klein, das waren irgendwie 50 Leute oder so, ob ich bei denen in Rente gehen könnte, uiuiui. Das war mir damals schon ein suspekter Gedanke. Ich glaube, die gehen dahin. Wer in KMU geht, kennt die. Die sind um die Ecke, die haben irgendeinen Vorteil. Wäre so meine These.
Oder vielleicht schon Diplomarbeit oder Bachelor.
Kennt die irgendwie so, ne? Hat irgendwie, oder Papa war da irgendwie so auf die Kante. Ich versteige mich jetzt mal zu einer These, wer dahin passt. Die These geht so: Wer was erreichen will, wer eigene Ideen hat, die umsetzen will, wer Verantwortung haben will, der geht zum Kleinen.
Weil du direkt sehr schnell viel mehr Verantwortung bekommst als beim
Großen. Ja,
ja.
Zum Kleinen wäre so meine These, wo du bei so einem Großen irgendwie so ein Jahresprojekt machen musst mit Wuiuiui und Controlling, muss man mal drüber gucken, und mi. Beim Kleinen, der ist schon fertig. Letzten Endes, Umkehrschluss der Medaille, wenn der Kleine das nicht hinkriegt, ist der halt schnell pleite. So ein Großer hat halt einfach Masse. Wer beim Großen wahrscheinlich, jetzt krieg ich Hate-Zuschriften, wer beim Großen besser passt, sind Leute, die es gerne ein bisschen bedächtiger haben. Also die gerne mal so einem Prozess folgen können und wollen. Also das Prozesse-KZ wäre dann irgendwie so öffentlicher Dienst oder sowas. Also wo du nur noch Prozessen und nur noch geradeaus Projekte, also Kram abarbeitest. Wäre so meine These.
Wenn, wenn man die Entscheidung trifft, wo gehe ich jetzt hin?
Wer passt? Ich glaube, jemand, der schnell im Geist ist, der schnell Zeug erreichen will, der dürfte im Enterprise nicht, der muss im Enterprise schon ziemlich weit oben sein, um was zu bewegen. Ansonsten einfach der Apparat
nach. Das kann ja auch eine Strategie sein. Ich komme da ganz schnell hoch. Und dann geht es aber mehr darum, dass ich zum Beispiel auch in Netzwerken denke, im positiven Sinne.
Wer das
im negativen
kann,
Sinne politisch abers.
Das ist jetzt der positive Teil. Der große Vorteil ist, und das ist ja auch meine letzte Firma gewesen, der große Vorteil ist, das waren, keine Ahnung, 10, 15 Millionen Euro Projekt, kein Plan. Also ich weiß es wirklich nicht, wie groß das Projekt war. Ich glaube, also die letzte Zahl, die ich mir erinnere, waren 12 mit einer Projektion auf 15 Millionen. Mhm. Das kannst du natürlich bei der Karl Müller AG nicht so richtig reißen. Allerdings war ich 2 Stufen unter dem Vorstand. Also viel Lego ist einfach besser als weniger Lego.
Die andere Sache, die mir da noch einfällt, ist in einem großen Konzern, der international ist, wenn dich das reizt, das fand ich bei mir damals wirklich ein Riesenpluspunkt eines großen Konzerns. Überall auf der Welt gibt es Leute. Mhm. Und wenn du international unterwegs bist, siehst du die Welt auf eine andere Art und Weise, wenn du irgendwo hinkommst, als wenn du da touristisch unterwegs bist. Und
absolut, das ist ein absolut. Ich hab die Unity in Budapest aufgebaut. Also nicht hier, wir sind jetzt in Aachen, aber ich habe die Unity in Budapest aufgebaut. Das hätte ich bei Müllermann und Söhne wahrscheinlich nicht machen können.
Ja.
Also von daher, wer passt wohin? Oh, ist schwierig zu beantworten, weil als ich so gesagt habe, ich wollte eine Antwort bauen, aber ich glaube, mir fällt keine ein. Ich würde die Antwort auch mittlerweile wieder zurückziehen wollen. Ich glaube, du brauchst ich bleib dabei, wenn du was bewegen willst und du bist in einer großen Unit weit unten, kriegst du nichts bewegt, weil die Unit zu groß ist. Du kannst aber, wenn du in einer großen Unit weit oben bist, viel, viel, viel mehr schieben, als du das in einer kleinen Unit eher könntest. Also, ich muss mich gerade mit so einem Vorzimmersekretariat von einer Firma rumärgern und das hat auch ein sehr, also das habe ich nicht lange gemacht und das wird auch ein schnelles Ende haben, die von mir eine Qualifikation haben wollen und deren ganzer Laden ist nochmal eine richtig kleiner als mein letztes Infrastructure Operation, was ich aufgebaut habe. Wo in mir so ein bisschen der Arroganz durchkommt. Ihr seid 50 Leute und ihr wollt eine Qualifikation? Kommt mir erstmal auf mein Niveau. Also die haben ein bisschen Gas gegeben, um mich zu vergrätzen. Aber eine 80-Mann-Unit zu führen, also ich würde sagen, Hälfte der Leadership, ein Drittel der Leadership-Stars arbeitet in kleineren Firmen als meine Infrastructure Division groß war. Mhm. So, das kriegst du natürlich nur in einer großen Organisation. Und deswegen, also wer was machen will, in einer großen Organisation weit oben einsteigen und dann gerne auch mal, du sagst es so schön, being manager means accept to get fired.
Ja.
Genau, da darfst du dann auch mal ein paar Dinge tun, wo dann irgendwie mal so ein bisschen Bremsspuren hinterlässt. Das ist einfach geiler.
Die Frage, ob man sich selbstständigen macht und wann, die würde ich gerne nach hinten schieben. Ich glaube, das ist eine eigene Podcast-Folge wert.
Wollen wir die mal machen?
Das können wir gerne mal machen, finde ich cool.
Also los, die machen wir mal. Also Chris, dann, du kriegst eine eigene Podcast-Folge.
Genau. Dann habe ich hier noch, wir kommen so langsam zum Ende, zwei Fragen, die ich dir gerne stellen wollte. Und das eine ist die vom, jetzt weiß ich nicht, Ungar Konrad. Was hat dich dazu bewogen, nach Ungarn umzuziehen, beziehungsweise viel Zeit dort zu verbringen?
Ja, viel Zeit dort zu verbringen. Die beste Frau der Welt. Ja, ist kein Schnack. Also ich bin nach Budapest gekommen, als wir da den Service Desk aufgebaut haben. Wir hatten, also das war so mein erster Auftrag bei der, wir brauchen ein neues komplettes IT-Department und Teil davon soll ein Service-Desk sein. Ja, okay, verstehe ich. Wir haben ja schon mal drei Dinge zur Entscheidung vorgestellt. Und das eine war irgendwie irgendwas in Indien. Das zweite war irgendwas in Polen. Ich glaube, das war sogar Wroclaw, wenn ich mich recht entsinne. Und Budapest. Und ich kannte alles nicht. Und ich dachte so, okay, zu Indien habe ich jetzt eine Meinung, lass mal die anderen beiden angucken. Und dann gucken wir uns nur Google Maps an mit den Adressen. Das eine war Wroclaw. Ja, ist nett, aber nächste Universität ist auch ein bisschen weiter weg und der nächste Flugplatz 1,5 Stunden. Und das andere war mitten, also die Google-Nadel war mitten in Budapest, mittendrin. Ich so, können wir da nochmal die Adresse eingeben? Ja, das ist die Adresse. Nee, das ist mitten in Budapest. Gib mal die Adresse von unserer Site ein. Ja, das ist das. Ich so, das ist auf dem Unicampus. Ja, genau. Und dann fielen bei mir echt, so, worüber reden wir hier eigentlich? Was wollt ihr denn? Also 2 Stunden weg vom Flughafen, ich habe vorher international gearbeitet, das war aus, du denkst, du fliegst nach London, direkt tatsächlich fährst du nach Heathrow, London City, ist, wenn es drauf hast, irgendwie, also zu meiner Zeit, es ging nie unter 2 Stunden, dahin, wo ich musste, waren es immer auch 1 Stunde. Das heißt, ich bin abends 22 Uhr gelandet und dann 1 Stunde ins Hotel. Da sexst du mich nicht mit 1,5 Stunden Fahrzeit, was Google Maps zugibt, an. Morgens um 8 ist das nochmal wieder. Also, weißt du, das ist so, das waren schon so, Universität für neue Mitarbeiter, ganz weit weg. Und das andere Ding mitten in der Stadt, Flughafen 1,5 Stunde. Willst du einen Shuttle haben, wenn du besoffen bist? Nimmst du einen Flughafen-Shuttle? Was ist das Problem? Kostet 10 Euro. Worüber reden wir hier? Da habe ich gedacht, okay, du willst ja total neutral entscheiden. Wir fahren mal nach Wroclaw. Alter, haben wir da keinen Bock mehr drauf gehabt. Da sind wir nach Budapest gejettet und es war, wir hatten da eine Unit und die hatten gerade Auslastungsprobleme, die hatten eine komplette Büroetage für uns frei. Und da ist da was, scheiß drauf, kannst du für ein Jahr für Kosten nichts haben und danach mache ich den Preis. Dann gab der mir den Preis und dachte ich so, ernsthaft? Und ich habe das mit meiner Wohnung zu Hause verglichen, also so auf dem Niveau war das. Dann haben wir angefangen zu rekruten und dann gab das eine das andere und jetzt bin ich seit ein paar Jahren in Ungarn verheiratet. Genau so.
Gut, also der Liebe wegen zumindest geblieben. Genau so.
Absolut. Das, ne?
Dann habe ich abschließend die letzte Frage jetzt und die kommt von Andreas. Ganz kurz, prägnant, wo sieht sich Olaf in 5 Jahren?
Das soll kurz und prägnant gehen? Boah. Also, das geht nicht kurz und prägnant. Ich sehe mich als Vorreiter einer Welle von guten IT-Firmen. Von Firmen, die nicht nur irgendwas mit IT machen, davon gibt es jetzt auch schon ein paar in Deutschland und ein paar wenige in Europa, sondern welche die IT als Wesen verstanden haben. Also, immer wieder gern genommenes Beispiel. Meine Mama glaubt, Flixbus ist eine Bus-Company. Nein, es ist eine IT-Company. Das Amazon IT Company ist halt selbst meine Mama mittlerweile raus. So ein Zalando. Das sind die Geschäftsmodelle. Und es geht jetzt nicht, die sind online marketingisch unterwegs, aber alles ist IT. Das ist das große Credo. Und ich will, dass wir in 5 Jahren an dem Punkt sind, und da darf ich gerne heftig mitgeholfen haben, dass wir auch in Deutschland irgendwie Neuland mal begriffen haben und dass wir hier diese ganzen alten schnarchigen Geschäftsmodelle endlich mal weggetan haben und dass wir hier mit IT wirklich also uns fürs 21. Jahrhundert endlich wappnen und das in 2022 zu sagen, ist ein Armutszeugnis an großen Teil der deutschen Wirtschaft und den oberen Teil lasse ich mal ganz raus, da ist ja nichts mehr zu.
Also ja, würde ich sagen,
wo sehe ich mich in 5 Jahren,
vorgenommen, gell?
Wo sehe ich mich in 5 Jahren genau an, also mindestens mal, ich will der Motor dieser Welle sein.
Okay, cool. Das heißt, Motor dieser Welle wird auch dieser Podcast sein, der momentan, wie gesagt, ist die 350. Folge.
Das ist geil, sag's es nochmal.
350. Folge, 5 Jahre.
7?
Nein, ich meine, ich schaue ja jetzt in die Zukunft. 7 Jahre hast du hinter dir für 350 Folgen. Wenn du dich dran hältst, kannst du nochmal 350 Folgen in diesen 5 Jahren machen und dann damit dein Warum noch stärker unterstützen und diese Vision dann entsprechend aufbauen mit deinem Podcast.
Mit so einer Scheiße kam mir der Kräuter in der Episode 300 schon.
Okay. Olaf, es hat mir Spaß gemacht mit dir und ich bedanke mich, dass ich in dieser Folge der Gastgeber sein durfte.
Vielen Dank, dass du Lust auf den Spaß hattest. Danke, dass ich da sein durfte.
Prima.
Ihr Lieben, tschüss.
Tschüss.